Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Jesus, das wünschen wir uns, wenn wir jetzt in diese Predigtreihe starten, dass du uns das schenkst, dass wir, wenn wir über so Themen reden, die umstritten sind in der Gesellschaft, auch in deiner Kirche, dass wir angstfrei darüber reden können und dass wir gleichzeitig Ehrfurcht behalten vor dem, wie du dir die Welt vorgestellt hast, wie du dir unser Leben vorgestellt hast. Schenk uns das, dass uns das gelingt, als Gemeinschaft die nächsten 4 Wochen das zu schaffen, ohne Angst und in Ehrfurcht über das Leben nachzudenken. Amen. Wir sind am Anfang einer neuen Predigtreihe. Es wird heiß. Es geht jetzt 4 Wochen lang um das Thema Sex, um Rollenbilder, um Mann und Frau im weiteren Sinn. Und die erste Predigt, da geht's um Gender Studies. Ja, Gender Studies, Gender Studien. Wer von euch weiß, was das ist? Können wir mal die Hand heben? Wer hat so eine Vorstellung davon? Und wer könnte das jetzt erklären in 2, 3 Sätzen? Keine Angst, ich hole niemanden auf die Bühne. Ja, wir haben meistens eine etwas diffuse Vorstellung davon. Ja, wir haben das gehört irgendwo, das kann man in der Zeitung lesen. Aber das kommt so in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion kommt das vor. Und manche hatten das vielleicht auch genauer im Studium, haben da vielleicht ein Modul zu belegt. Und gleichzeitig geht es aber vielen wahrscheinlich so, dass sie auch nicht so genau wissen, was soll das Ganze, was steht so dahinter. Was soll das? Das heißt, für die einen ist es was Bekanntes, wo man sich denkt, das sollte jeder kennen, ja? Schade, dass das so wenig Leute kennen. Für die anderen ist es vielleicht was Bedrohliches, ja? Sowas, das ist irgendwie so eine Ideologie oder so und, die machen da irgendwas, kommt es jetzt in die Schule ganz stark. Die einen verbinden also, vielleicht verbindest du mit diesem Ding, mehr das, was Doro verbindet, ja? Emma Watson, der tapfere Kampf für die Rechte von Frauen. Oder vielleicht verbindest du eher, was Kiwi, damit verbunden hat in seinem Text, ja, so ein bürokratisches Monster, eine Ideologie, die jetzt auch noch so den letzten Rest Liberalismus aus seinem Leben rausprügelt. Gender Studies, das sind Überlegungen und Forschungen zur Rolle der Geschlechter, Gender, in sozialen Bindungen, zum Beispiel in Beziehungen oder in der Familie, in der Wirtschaft, also auf der Arbeit, ja, so wie überspitzt das, was Kiwi dargestellt hat, und in Wissenschaft und Politik, und es gibt auch noch andere Felder, wo man natürlich anschauen kann, wie hängt es mit dem Geschlecht zusammen. Es geht darum, rauszufinden, wie und warum Geschlecht Auswirkungen auf all diese Felder hat. Und manchmal geht es auch dazu, nicht nur um die Fragen, um das Wie und das Warum, sondern auch, ob dieses Wie und Warum, ob das gut ist. Also es geht einmal um die Beschreibung und um die Bewertung. Ja, also deskriptiv, normativ. Diese 2 Sachen. Es geht darum zu beschreiben, wie Geschlechter in verschiedenen Kulturen oder zu verschiedenen Zeiten sich verhalten haben, was erwartet wurde, welche Rollen zugeschrieben wurden. Man hört raus in den Texten, da wurde es sehr deutlich, das hat viel mit Feminismus zu tun. Daher kommt das Ganze nämlich so. Die Männer hatten in der Geschichte oft eine sehr starke Rolle und irgendwann in der modernen Gesellschaft haben die Frauen aufgemuckt. Und es ist gut, dass sie aufgemuckt haben. Und ein Weg dazu waren Feminismusstudien und irgendwann hat man gesagt, wir müssen es breiter fassen in Geschlechterstudien. Ja, es geht ja nicht nur darum zu schauen, wie ist die Rolle der Frau, sondern wie ist die Rolle der Geschlechter überhaupt. Und man hat dann 2 Begriffe eingeführt, um das unterscheiden zu können, Sex und Gender. Für die Begriffe gibt es so keine deutsche Übersetzung, die geläufig ist. Normal benutzt man einfach diese beiden englischen Begriffe, Sex und Gender. Und Sex meint das biologische Geschlecht und Gender das soziale. Ich erkläre euch ein bisschen, was das bedeutet. Das Sex, das ist meistens klar. Ja? Ein Kind wird geboren und in 99,9 oder noch mehr Fällen kann man einfach relativ einfach sagen, was ist das Sex? Also das biologische Geschlecht von diesem Kind, sagt irgendwie der Arzt so klischeemäßig oder die Ärztin. Ja, Gender. Es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Ja, und dann kann man ihm einen Namen geben Und beim Namen geht's schon los, ja? Welchen Namen wählt man da jetzt? Ein Namen, der ganz klar ist, ja klar, ein Mädchenname, ein Jungenname, ein Name, der das so ein bisschen offen lässt, ein Name, den einfach noch keiner kennt. Da kann man dann schon Unterschiede machen. Das Gender, das merkt man dann, das ist nicht so klar. Es geht darum, welche Rolle man einnimmt. Und ihr merkt, wenn man eine Rolle einnimmt, dann kann man schon verschiedene Rollen einnehmen. Ja, dann das Sex, das sagt noch der Arzt bei der Geburt, da kannst du nur schreien als Kind. Aber das andere, das kannst du aktiv einnehmen. Es geht um das Verhältnis von Geschlecht zu Kultur, zur Gesellschaft, zur Wissenschaft. Das, was eben im sozialen Kontext mit einem Geschlecht zusammenhängt. Das ist das Gender. Und die Grundthese ist, dass das Gender, also die soziale Rolle, in jeder Kultur neu ausgehandelt werden muss und auch zu jeder Zeit neu ausgehandelt werden muss. Im Kleinen machen wir das ja. Es geht um diese Frage, muss eine Frau lange Haare haben, um irgendwie als Frau anerkannt zu werden? Muss sie einen Rock tragen? Darf sie arbeiten? Das sind ja Fragen, die auch in unserer Gesellschaft noch gar nicht so weit her sind, ja, dass man sagt irgendwie, dürfen Frauen arbeiten? Oder muss der Mann da zustimmen? Bis in die 60er Jahre noch per Gesetz so gemacht, dass der Mann zustimmen musste. Oder muss ein Mann körperlich stark sein, um ein richtiger Mann zu sein? Muss er arbeiten gehen? Oder darf er die Kinder erziehen? Darf er zu Hause bleiben? Ist der Mann dann noch ein Mann? Und so weiter. Also, ihr könnt euch das vorstellen. Die Gender Studies, die gehen davon aus, dass das Gender, also das soziale Geschlecht, nicht einfach durch das Sex, das biologische Geschlecht bestimmt ist. Also wenn du dieses Sex hast, dann hast du diese Rolle einzunehmen. Sondern die sagen, da gibt's Spielräume dazwischen. Das muss immer wieder neu ausdiskutiert werden. Eine Rolle ist also nicht natürlich gegeben, sondern gesellschaftlich zugeschrieben. So ein Etikett, was man aufklebt. So soll man etwas tun. Man nennt das, es ist konstruiert. Ja, Konstruktivismus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist so die Philosophie, die dahinter steht. Soweit also ganz grob zum Verständnis der Gender Studies. Und daran gibt es manche Anfragen. Im frommen Bereich ganz viele, ja, vielleicht verfolgt ihr das, wenn ihr so aus christlich eher konservativen Kreisen kommt, aus Freikirchen, dann wisst ihr vielleicht, das ist einfach gerade ein ganz großes Thema da streiten sich manche richtig drum. Es ist aber nicht nur eine Diskussion jetzt in den Kirchen, sondern es ist auch eine Diskussion sonst. Gestern, ja, 16.04., kann man irgendwo sehen, das Datum, weiß gar nicht, doch da oben, ja, über der Überschrift. Also gestern in SZ Online, der Streit um die Gender Studies. Es ist eben ein Forschungsfeld und in diesem Artikel steht, es gibt ungefähr 200 Professorenstellen, die sich im erweiterten Feld, ja, das sind nicht alles Gender Studies, aber Geschlechterstudien, feministische Theologie, solche Sachen, also 200 Professoren, die sich in Deutschland ungefähr mit dem Thema beschäftigen. Und logisch ist das, dass nicht alle Wissenschaftler und alle Wissenschaftlerinnen genau das Gleiche vertreten und genau dasselbe denken. Ja, es gibt bei Gender Studies, müsst ihr euch vorstellen, auch eine ganz große Bandbreite, wie in allen anderen Forschungsbereichen. Ja, die Wirtschaftswissenschaftler, die sind sich nicht einig, was man genau zu tun hat. Auch die Genderforscher sind sich, da gibt's nicht das eine Konzept und man kann sagen, genau so ist das, sondern es gibt eine große Bandbreite. Und die haben unterschiedliche Annahmen und Schlussfolgerungen. Und trotzdem hat die Süddeutsche auf ihrer Seite gestern geschrieben, Mann und Frau und der kleine Unterschied, Vertreter der Gender Studies versuchen, jeglichen Unterschied zwischen den Geschlechtern wegzudiskutieren. Das ist eine Schlagzeile, ja. Das machen manche Gender Studies Professoren, andere nicht, ja. Obwohl die empirische Forschung das widerlegt. Also die empirische Forschung widerlegt relativ klar dieses Konzept. So wird in diesem Artikel argumentiert und so sagen einfach ganz viele Forscher in der Medizin und sonst sagen, doch, unser biologisches Geschlecht und wie wir uns dann sozial verhalten, das hat was miteinander zu tun. Das kann man empirisch, es steht auch in dem Artikel, ja, empirisch dieser Unterschied aufgrund des Sex, also der biologischen Orientierung, der ist vielleicht kleiner, als wir manchmal denken, aber ist klar empirisch messbar. Und man kann das nicht einfach ignorieren. So, für alle, die jetzt sagen, ja genau, habe ich schon immer gesagt, als Theologe bin ich ganz vorsichtig, weil was ich als Theologe wissenschaftlich sage, das ist meistens empirisch auch schwer nachzuweisen. Ja, also eine gewisse Sympathie habe ich für Wissenschaften, die nicht rein empirisch arbeiten. So, aber trotzdem, es ist eine große Diskussion, das merkt man auf jeden Fall. Und es gibt durchaus Kritik an den Gender Studies, eben auch in der frommen Szene. So ist es bei diesem Thema und es ist bei den Themen der nächsten 3 Wochen auch so. Also diese ganze Reihe sind Themen, die umstritten sind, die auch gerade auch unter den kirchlich-konservativen, unter uns, wenn man so will, gesamtgesellschaftlich gehören wir zu den kirchlich-konservativen, umstritten sind. Das Spannende ist, die Themen haben alle mit Sex zu tun. Warum immer gerade die Sex-Themen irgendwie bei uns umstritten sind, das weiß ich nicht genau, aber es ist irgendwie so. Also bei den Konservativen ist es ein Aufregerthema. Und in der gesamten Gesellschaft ist dieser Diskurs angeblich schon wieder rückläufig. Behauptet zumindest Wikipedia, die ganz große Diskussion, die war so vor 10 Jahren. Da wurden viele solche Professorenstellen eingerichtet. Inzwischen hat sich da der Nebel gelegt. Und wir als Gemeinden sind immer der Diskussion so einen kleinen Schritt hinterher. Das ist bei vielen Themen so. Das ist auch bei diesem Thema wohl so. Ich glaube, dass dieses Thema aber nicht nur so ein Aufregerthema ist. Ja, man könnte jetzt sagen, genau wie so eine Headline, wir wählen uns jetzt ein Aufregerthema, weil das macht irgendwie die Kirche voll. Ja, also das bringt Klicks oder uns bringt das Zuhörer, Klicks auf den Podcast oder was auch immer. Ich glaube, dass dieses Thema neben diesem Abwatschen ja zwischen den frommen Betonköpfen und Gender-Gaga, da kann man viele Watschen verteilen, zwischen dieser Polarisierung, die mir irgendwie unangenehm ist, glaube ich, dass dieses Thema im Kern ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und deswegen behandeln wir es. Es geht nämlich um die Frage, was hat sich eigentlich Gott gedacht, als er Mann und Frau geschaffen hat? Was hat sich Gott dabei gedacht und was sagt das über unser Menschsein? Das ist die Frage dieser Predigt eigentlich. Was hat Gott sich gedacht, als er Mann und Frau geschaffen hat? Warum hat Gott das so gemacht? Und was kannst du dabei über dich lernen, über dein Leben? Bei dich als Mann und als Frau und was auch immer du dich siehst. Sagt die Bibel etwas zu der Gender-Diskussion? Sagt die Bibel etwas zur Rolle und zum Wert von Mann und Frau, zu Sex und zu Gender? Die Bibel sagt natürlich jetzt nichts zu dieser gesellschaftlichen Diskussion, Gender-Studies, die ist um die 1970er Jahre herum entstanden. Aber zu diesem Thema von Mann und Frau sagt sie etwas. Und ich lese euch dazu einen Text vor. Das ist einer der schönsten und wertvollsten Texte für mich persönlich in der Bibel. Das ist ein Text aus der Heiligen Schrift der Juden und Christen, also aus dem Alten Testament. Die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, wo Gott Mann und Frau schafft. Das ist noch vor diesen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, ja, wo man sagen kann, Gender. Ja, auch in der Bibel gibt es diese Frage, lebt ein Mann mit mehreren Frauen zusammen? Am Anfang der Bibel finden wir das. Oder nur mit einer. Ja, also da merkt man auch in der Bibel gibt es da Aushandlungsprozesse. Wie leben wir zusammen? Wie sind wir dazugeordnet? Aber jetzt am Anfang erzählt dieser Text einfach etwas über, wer ist der Mensch, ganz grundlegend. Der Text, der steht in Genesis 2, die Verse 5 bis 25. Ich beginne einfach mal. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Man könnte zu dem Text, der jetzt kommt, sehr, sehr, sehr viel sagen. Heute geht es speziell um Mann und Frau und das Verhältnis der Geschlechterrollen. Wenn du diesen wundervollen Text, wenn du da tiefer eintauchen willst, dann kannst du auf citychurch.de gehen und genau 2 Jahre zurück, ja, vor 2 Jahren, gibt's die Predigtreihe Eden, ja, die kannst du suchen und dann kannst du 3 Stunden lang, Gedanken zu diesem Text da finden, ja, in, ich glaube, 6 Predigten, das sind dann ungefähr 3 Stunden, da kannst du einzelne diese Sätze nachverfolgen, wenn du das willst. Jetzt geht's aber genau um den Menschen, Mann und Frau. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und einen Baum des Lebens mitten in den Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilte sich von da in 4 Hauptarme. Der erste heißt Pishon. Er fließt um das ganze Land Havila. Und von dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolach-Harz und den Edelstein Schocham. Der zweite Strom heißt Gichon. Er fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Er fließt östlich von Assyrien.
Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. So, und jetzt wird's für unser Thema erst ernst. Gott hat den Menschen geschaffen und er sagt nicht, wie in den anderen Schöpfungserzählungen, es ist gut und siehe, es war sehr gut. Das sagt Gott hier nicht. Was Gott sagt ist, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist die Luther-Übersetzung. Ihr werdet es erkannt haben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr jetzt mal auf eurem Handy oder so schauen, was für Übersetzungen ihr habt und wie dieser Vers, das ist Genesis 2, der Vers 18, wie der übersetzt wird. Also wenn ein Handy dabei hat, wenn der Bibel drauf, einfach rausnehmen, könnt ihr mal nachschauen. Das kann jetzt nämlich spannend werden. Bei diesem Satz, von dem hängt viel ab, da bleiben wir länger dran. Luther übersetzt das am Ende des Mittelalters und er übersetzt, weil man das wahrscheinlich gar nicht anders kann, sein Welt- und sein Frauenbild mit hinein. Gehilfin, das hört sich für mich so an, als ob die Schöpfung zu 95% gelungen war. Ja, also die ganze Welt wurde geschaffen. Der Mensch wurde jetzt hier reingesetzt. Der funktioniert auch schon, ja. Der hat Lebensodem, der lebt. Aber irgendwie so 5% fehlen noch. Und für diese 5%, da schafft Gott jetzt eine 5% Gehilfin. Ja, eine Magd, stelle ich mir davor. Dass Luther sich eine Magd vorgestellt hat. Ja, jemand, der diesem 95% Mann zur Seite geht und ihm die letzten 5% gibt. Wo hier Gehilfin steht, das steht im Original das Wort Esser. Esser. Was da steht, das heißt Hilfe, Beistand, Gehilfe, Rettung. Also es hat ein weiteres Bedeutungsspektrum, dieses Wort. Und Luther hat sich Gehilfe ausgesucht und das auch schon mal gleich weiblich gesetzt, weil diese Geschichte dann so weitergeht. Hat er gesagt, es geht um die Gehilfin. Vielleicht kennst du den Psalm 121, da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe, Esser? Meine Hilfe, diese Esser, kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist dasselbe Wort, was hier verwendet wird. Da merkt man so ein bisschen, wie breit dieses Bedeutungsspektrum von diesem Wort ist. Es geht darum, dass da der Beter schaut zwischen diesen Bergen, wo kommt ihm Hilfe, wo kommt ihm Unterstützung, ein Beistand her. Und er sagt, genau diese Unterstützung, mein Beistand, der kommt von Gott selbst. Da merkt man, dass an dieser Stelle zumindest jetzt nur Gehilfin nicht so passen würde. Ja, da kommt nicht ein 5% Gott, der jetzt den Menschen irgendwie hilft, sondern da kommt Rettung, Hilfe. Dieses Bedeutungsspektrum hat das Wort. Das heißt auch Gehilfin. Luther benutzt genau dieses Wort. Das ist ein Fall für die Gender Studies. Ja, die schauen, was ist da der soziale Hintergrund bei Luther, dass er dieses Wort nimmt. Es geht dabei darum, auszusagen, was dem Menschen fehlt. Er braucht eine Hilfe, einen Beistand. Und die Bibel macht das oft so, im Hebräischen macht man das so, dass man Sachen doppelt ausdrückt. Dass man das doppelt, um das Bedeutungsspektrum auszudrücken. Und jetzt zeigt Luther, es geht um eine Gehilfin, die um ihn ist. Was damit gemeint ist, ist ein Gegenüber. In einer Bibelübersetzung findet ihr das auch so. Ein Gegenüber, eine Hilfe, die ihm entspricht, ein Beistand, der ihm entspricht. Man könnte das also auch so übersetzen und manche Bibelübersetzungen machen das auch. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einen Beistand schaffen, ein Gegenüber oder ein Beistand, der ihm entspricht. Dann geht der Text weiter. Und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sie sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin, kein Beistand, kein Gegenüber gefunden, die um ihn wäre. Es geht hier mit den Namen nicht einfach nur um, da läuft so ein Fließband vorbei und der Mensch sagt, heißt so, sondern Gott gibt dem Mensch quasi die Möglichkeit zu schauen, ob unter den Tieren, die um ihn rum sind, unter den anderen Lebewesen, etwas ist, was ihm genau diese Hilfe, dieser Beistand, ein Gegenüber, ein Austauschpartner sein kann. Deswegen kommen zum Beispiel die Fische nicht vor, die in der anderen Schöpfung vorkommen, weil der Mensch nicht unter Wasser schwimmt die ganze Zeit. Das sind nur die Landtiere und die Vögel, die so um ihn rumschwimmen. Die würden in Frage kommen. Der Mensch schaut sie an und die Tiere passen als Beistand nicht. Sind dem Menschen vielleicht ein Gehilfe, so wie ein Hirtehund für den Schäfer, aber sie sind kein echtes Gegenüber. Darum geht es Gott, ein Gegenüber, das den Menschen aus seiner Isolation, aus seinem Alleinsein befreit. Und dann handelt Gott weiter. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Also der erste Anästhesist der Menschheitsgeschichte war Gott. Und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Also ein echtes Gegenüber für den Menschen, das muss selbst menschlich sein. Es kann eben kein Tier sein, sondern es muss gleich geschaffen sein wie der Mensch. Das wird hier gesagt, indem man sagt, das ist aus ihm rausgenommen. Das beides ist Mensch, nicht wie die Tiere. Und ich glaube, dass das eine Weisheit ist, die von diesem uralten Text bis heute gilt. Heute an dem Tag. Wenn du das Gefühl hast, einsam zu sein, allein zu sein, dann ist es ein Gefühl, ein Zustand, wo Gott sagt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist nicht gut. Und er braucht einen echten Menschen aus Fleisch und Blut, echte Menschen als Gegenüber, damit er nicht alleine ist. Das heißt, einfach nur irgendwelche Leute, Pet-Freunde im Internet reichen nicht und der Hund als bester Freund des Menschen reicht auch nicht als Gegenüber, als echtes Gegenüber, was dich aus deiner Einsamkeit befreit. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, alleine zu sein, das kann ja passieren, such dir Gegenüber. Mach was mit deinen Arbeitskollegen. Das muss nicht immer nur diese Mann-Frau-Beziehung sein, sondern es geht erstmal darum, dass der Mensch nicht alleine sein soll. Du kannst dir hier bei uns in der Kirche eine Mini-Church suchen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich trifft, einmal die Woche, alle zwei Wochen, die einfach bei Leuten im Wohnzimmer sich treffen und auch Gemeinschaft haben. Ja, genau, weil wir wissen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ein echtes Gegenüber, das ist Hilfe, Beistand, Rettung. Und dann sprach der Mensch, das ist doch endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Hier übersetzt Luther wieder komisch, ja, man wird sie Männin nennen, ja, warum nicht Frau, sondern Männin. Aber diesmal übersetzt er ganz gut, es ist nämlich ein Wortspiel im Hebräischen, was nochmal diese enge Verbindung aussagt und auch diese Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Im Hebräischen steht da, man wird sie Isha nennen, Isha, weil sie vom Ish, dem Manne, genommen ist. Also Ish ist der Mann und Isha ist die Frau. Ja? Also einfach die Endung wird geändert. Und deswegen passt es Mann, Männin. Er versucht es so im Deutschen wiederzugeben. Und es zeigt schon, beide sind Mensch. Ja, ja, die sind Mann und Frau, aber da ist eben nicht diese Abstufung, ja, das ist die Gehilfin, die um den Mann kreist oder so, sondern die sind gleichwertig. Das wird schon in der Sprache ausgedrückt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Und die waren beide nackt, der Mann, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Ja, zum Menschen gehört auch die sexuelle Anziehungskraft. Das gehört dazu, wenn da gesagt wird, sie werden ein Fleisch, dann ist innige Gemeinschaft gemeint, nicht nur Sex, aber auch. Das gehört dazu, das ist ganz menschlich, das liegt ganz tief drin, dass wir Sehnsucht haben, ganz nah an andere Menschen ranzukommen. Und das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Verwerfliches. Die sind beide nackt, die laufen da rum und sie schämen sich nicht dafür. Sie schämen sich nicht dafür, so hat Gott sie gemacht. Und so sagt Gott, so ist es gut. Also was können wir zur Frage von Sex und Gender und der Rolle von Mann und Frau mitnehmen von diesem Text? Also erstmal, es geht in diesem Text um den Menschen. Hier wird der Mensch geschaffen, nicht eine Institution Ehe oder eine kulturelle Stellung zementiert. Hier geht es zunächst darum, zu erklären, wer der Mensch ganz grundlegend ist. Der Mensch ist ein Lebewesen aus Fleisch und Blut mit Geist begabt und er ist auf Gemeinschaft ausgerichtet, ganz grundlegend. Der Mensch ist erst in Gemeinschaft komplett. Der Mensch braucht den anderen Menschen, um ein Mensch zu sein, um Gottes Ebenbild zu sein. Jeder Einzelne ist Gottes Ebenbild, aber er ist geschaffen für die Gemeinschaft. Der andere ist dein Beistand, deine Hilfe, deine Rettung. Zum Menschen gehört also das Kulturelle für den anderen Dasein. Ja? Also was auch in dieser Gender-Diskussion, diese kulturelle Rolle. Es gehört zum Menschen, dass er in Kultur ist, dass er für den anderen da ist, mit anderen agiert. Und zum Mensch gehört auch die Körperlichkeit. Sex, ja, dass man sich zum anderen hingezogen fühlt. Fortpflanzung. Sex und Gender, wenn man so will. Der Bibel ist natürlich diese Trennung, die wir von 1970 oder so haben, die ist ihr fremd. Und trotzdem wurde von der Kirche natürlich immer wieder auch in diesen Schöpfungsbericht bestimmte Geschlechterrollen reingetragen. Augustinus, so großer Kirchenlehrer der Frühzeit, der sagt, ja, der legt diesen Text aus und das hat eine große Wirkung. Der sagt, ja genau, die Frau wird geschaffen, weil der Mann sich alleine nicht fortpflanzen kann. Also die Frau ist quasi so die erweiterte Gebärmutter des Mannes. So, weil das kann der Mann nicht alleine, dafür ist sie Hilfe, dafür ist sie Beistand. Oder Luther, der hat nicht diesen Fortpflanzungsgedanken, sondern eher diese Arbeitskraftgedanken. Ja, das ist die Gehilfin, die um den Mann ist, also mehr so eine Magd, eine Arbeitskraft. Und das wird diesem Text erstmal nicht so gerecht. Uns passiert es auch, dass wir im Bibeltexte unsere Kultur heute reinlesen, was wir so für Überzeugungen haben. Und da sind die Gender Studies einfach mal zu würdigen, dass sie uns hier helfen, Fehldeutungen zu erkennen und genauer die Bibel zu lesen. So, das ist gut, um gerechter die Bibel zu lesen. Und dabei sollten wir sie unterstützen. Es ist gut, dass sie solchen Missbrauch aufdecken und dieser Kampf um Gerechtigkeit, auch um Geschlechtergerechtigkeit, da sollten wir Christen mitmachen. Und gleichzeitig geht die Bibel davon aus, dass der Mensch als ein ganzheitliches Wesen geschaffen ist. Ja, also dass er nicht so konstruiert ist, auf der einen Seite eine biologische Seite hat und dann völlig entfernt davon ist, was der Mensch denkt und welche sozialen Rollen er hat. Die Bibel sieht den Menschen als einen Menschen, als ganzen Menschen. Es ist nicht so, dass er irgendwo ein Körper ist und dann gibt es da noch eine Seele und einen Geist. Das gehört alles zusammen. Sex und Gender haben also damit zu tun, ein Fleischwerden, das hat was Sexuelles, was auf der biologischen Ebene, das hat aber auch mit deiner gesellschaftlichen Rolle, mit dem anderen Begegnen zu tun. Einen Sinn bekommt der Mensch erst in der Gesellschaft von anderen Menschen. Man kann das nicht einfach vom Körper und Geist trennen. Das war eine Vorstellung von René Descartes, ja, der sagt, Hauptsache cogito ergo sum, wenn ich nachdenke, ja, dann weiß ich, dass ich bin, weil das eigentlich ist der Geist und der Körper, das ist alles so, das ist nicht so wichtig. Gleichzeitig ist damit noch nichts darüber gesagt, wie die gesellschaftlichen Rollen von Mann und Frau zu füllen sind. Da gibt die Bibel Vorschläge für ihre Kultur, für ihre Zeit. Aber bei dieser Schöpfungsgeschichte, wo grundlegend über den Mensch geredet wird, ist darüber noch nichts gesagt. Die Bibel, die kennt verschiedene Vorstellungen. Frauen, die Mütter sind. Frauen, die Richterinnen sind, die quasi dem Staatswesen vorstehen. Es gibt die Vorstellung von Männern, die hauptsächlich Väter sind, die als Väter beschrieben werden. Und es gibt die Vorstellung von Männern, die Krieger sind oder Könige sind oder Propheten sind. Es gibt also für Mann und Frau in der Bibel unterschiedliche Rollen, die sie einnehmen. In der Bibel selbst schon gibt es unterschiedliche Rollen. Jesus lebt in enger Gemeinschaft mit anderen Menschen, aber nicht in einer Ehe. Es ist also auch nicht so, dass nur dieses Füreinander geschaffen sein, nur in der Ehe irgendwie seine Vollendung findet. Die Bibel kennt verschiedene Lebensentwürfe. Was fix ist, das ist, dass der Mensch in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben soll. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was auch fix ist, ist, dass Gott den Menschen mit unterschiedlichen Körpern geschaffen hat. Es gibt Geschlechter. Grundlegend zwei, Mann und Frau. Und Gott stellt fest, dass das Menschsein so gut ist. Mann und Frau sind beide Gottes Ebenbild. Ja, was die Kirche, wo die Kirche auch gesündigt hat und gesagt hat, naja, der Mann ist schon wichtiger wie die Frau, das sagt dieser Text nicht. Er sagt, Mann und Frau sind Gottes Ebenbild. Sie haben die gleiche Würde, die gleiche Bedeutung. Offen ist, welche Rollen Menschen in den verschiedenen Zeiten und Kulturen einnehmen. Was eine Frau zu tun hat und was ein Mann zu tun hat, das wird immer wieder neu verhandelt werden müssen. Unter den Christen. Und unter allen anderen Religionen und Kulturen müssen wir das verhandeln. Da wird es zu Streit kommen. Man kennt es vielleicht, wenn man in einer Beziehung ist, auszuhandeln, welche Rolle nehme ich ein. Das ist ganz normal, das ist auch gut so. Es ist gut, ganz genau zu schauen. Und es geht dabei darum, gerecht zu leben, gerecht zu schauen. Wenn wir das aushandeln, welche Rolle soll ein Mann und eine Frau haben, dann ist der Modus, wo wir das tun, im festen Glauben, dass Gott uns gut gemacht hat. In der Hoffnung, dass die Dinge, die noch nicht so funktionieren, Gott am Ende vollenden wird. Und der Modus ist die Liebe, besonders die Liebe, dass wir das in dieser Rolle aushandeln, in unseren privaten Beziehungen, aber auch in der Gesellschaft, wenn wir miteinander diskutieren. Das ist der Modus, in dem man als Christ sich den Gender Studies stellen kann. Und am Ende nach allem Aushandeln, nach allen Diskursen, allem Streit und Diskutieren zwischen Menschen, zwischen gesellschaftlichen Gruppen, da sollten wir uns freuen. Freuen wir uns doch darüber, wie Gott uns gemacht hat. Darüber, dass es nichts zu schämen gibt an uns. Wir sind, so wie wir sind, Gottes Meisterwerk. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.